Auch Peter suchte Hilfe bei Kane, wenn auch nicht zum selben Zeitpunkt wie T. »Paps«, rief er und rannte die letzten Treppenstufen zum Loft hinauf. »Bist du da? Ich muss dich dringend...« Er brach ab, als er die Apotheke betrat und Lia begegnete, die ihm mit einem Tütchen Kräutern entgegenkam. Einander zunickend, ansonsten aber wortlos, gingen sie aneinander vorbei. Nachdem die Pastoralreferentin im Treppenhaus verschwunden war, wandte sich der Polizist an seinen Vater. »Ich brauche deine Hilfe. Sieht aus, als seist du der Einzige, der dabei unbefangen bleiben kann.« »Ich weiß«, sagte Kane und bestätigte damit in Peters Augen dessen ursprüngliche Vermutung, dass sein Vater nicht ganz unschuldig an seinem momentanen Geisteszustand war. Gleichzeitig widersprach der Shaolin damit aber der Behauptung, er sei von der Situation unabhängig. Aber der Polizist widerstand der Versuchung, vom eigentlichen Problem abzulenken. Eine Minute später saßen Vater und Sohn inmitten eines Meers von Kerzen auf dem Podest, Kane im Lotussitz, Peter auf den Knien. »Du fühlst dich in die Enge getrieben«, kam Kane seinem Sohn zuvor. Peter zuckte, dann nickte er. Sein Vater fuhr fort: »Ich nehme an, du hast dich mit T gestritten?« »Nicht gestritten«, antwortete Peter und spürte, dass er rot wurde. »Ich will sie nur nicht mehr sehen.« »Nun, für heute lässt sich das sicher bewerkstelligen, denn sie wurde vor einer halben Stunde von deinem freundlichen, rothaarigen Kollegen abgeholt. Aber für immer?« »Ich weiß, Paps. Nenn mich nicht so.« »Ich weiß, Vater. Aber ich bin ratlos. Am liebsten würde ich mich einfach in Luft auflösen oder wegfahren oder irgendwas in der Richtung.« Er stand auf und ballte eine Faust, den Blick aus dem Fenster gerichtet, als wolle er diesen Plan augenblicklich in die Tat umsetzen. Die Augen seines Vaters folgten den seinen. »Als du damals in den Tempel zurückgekehrt bist, mein Sohn, um deine Ausbildung zum Shaolin-Priester zu vollenden, da ist mir etwas aufgefallen. Du hast dich damals, und du tust das immer noch, vor dem Kampf über deine Gegner lustig gemacht. Das zeugt von mangelnder Geduld, und dieser Zustand wiederum entspringt einem Mangel an Vertrauen.«
»Unterstellst du mir, ich sei ein Angsthase?«
»Das habe ich nicht gesagt.«
»Aber gedacht!« Peter war wütend.
Kane lächelte und schwieg.
»Paps, hältst du mich für einen Angeber?«
Dieses eine Mal überhörte Kane die ungebührliche Anrede. »Peter, du betrachtest das Problem nicht aus dem richtigen Blickwinkel. Du bist weder ein Angeber noch ein Angsthase. Du hast dein Potenzial noch nicht erspürt. Du lebst es noch nicht zur Gänze aus.«
»Willst du mir damit sagen, ich soll nicht weglaufen?«
»Ich will dir gar nichts sagen.«
Peter seufzte und erhob sich. Lange Zeit war es still. Er sah zum Mond und den Sternen hinauf und genoss die Weite, die das Universum ihm bot.
»Ich habe wegen T nachgeforscht«, gestand er nach einer Weile. »Ihre Personalakten an der Universität und im Bistumsarchiv sind merkwürdig unvollständig.«
»Als Theologiedozentin hatte sie auch Unterlagen in der Kirche«, ergänzte er, als ihm Kanes fragender Blick auffiel.
Der Gesichtsausdruck seines Vaters änderte sich jedoch nicht. Er bezog sich offenkundig auf etwas anderes als die Frage nach den Dokumenten. Der Polizist fuhr fort:
»Kermit klemmt sich dahinter. Ich habe morgen einen Termin bei diesem neuen Bischof. Paps, es ist möglich...« »Nenn mich nicht so!«
Diesmal wurde der Einwurf von einer Geste begleitet, die eine Ohrfeige andeutete, auch wenn Kane nach wie vor auf dem Boden saß und Peter außer Reichweite am Fenster stand.
»Entschuldige, aber es ist durchaus möglich, dass T einen oder mehrere der Priester umgebracht hat. Um ehrlich zu sein, es sieht sogar ziemlich stark danach aus. Und du bist der Einzige, der ihr eine Art Alibi verschaffen kann, indem du mir jetzt sagst, dass du sie nicht in Kung-Fu unterrichtest.«
Kane antwortete nicht sofort, sondern sah seinem Sohn lange in die Augen. Es war still. Schließlich sagte der Apotheker: »Ich unterrichte sie nicht, und ich habe das auch früher nicht getan.« Aber er fragte nicht, ob Peter vermutete, dass sie von jemand anderem gelernt haben könnte. Und er schloss auch nicht aus, T in Zukunft Wushu zu lehren, wenngleich das bisher nicht der Fall gewesen war.
Bei Licht besehen wies er nicht einmal von sich, bereits mit ihr trainiert zu haben. Nicht als Lehrer, sondern von Meister zu Meisterin. Papst, was würdest du tun, falls ich gezwungen wäre, das nachzuweisen? Was ich tun würde? Ja, ich meine, dir ist doch klar, was die Polizei in diesem Fall... Ich würde gar nichts tun. Hä? Oh ja, natürlich, du nicht, aber alle anderen, schon klar. Peter begriff, dass er so nicht weiterkam. Außerdem habe ich mich bei Patrick McDermott erkundigt. Du weißt schon, diesen Mathematiker, der auch singt. Er macht sich Sorgen um T. Vage wurde ihm bewusst, dass er die Tatsache verschwieg, dass McDermott und die Schülerin seines Vaters mehrere Jahre lang ein Paar gewesen waren. Ah, sagte Kane und nickte zustimmend. Aber er fragte nicht nach. Peter wurde es zu bunt. Er verließ die Apotheke. Kurz bevor er ins Treppenhaus einbog, rief ihm Kane nach. Er konnte es kaum hören. »Ich sorge mich auch um T. Und ich denke, du solltest nach Miss Kramer sehen. Ich habe gehört, sie hat die Redaktion von Channel 3 Radio seit 20 Stunden nicht verlassen, mit Ausnahme des Zwischenstopps, den sie gerade in der Apotheke eingelegt hat.« Am frühen Abend desselben Tages hörte der Apotheker während seiner Meditation, dass T die Treppe hochstieg und das Apothekenzimmer betrat. Der Mond war bereits aufgegangen, als auch er sich schließlich in den großen Raum begab und sich umsah. Seine Schülerin war vor der Staffelei eingeschlafen, neben sich ein Gedicht in feinster Kalligraphie, farblich verziert. Er las mit Hochachtung, was sie verfasst hatte. Den Inhalt hätte er vorhersagen können, und ihre Worte wären die seinen gewesen. Ihn überkam die Gewissheit, T zu kennen, mit ihr verbunden zu sein, und er empfand unendliches Mitgefühl mit ihr, das ihn wie angenehm warmes Wasser durchströmte. Er spürte die Verantwortung, die er für sie übernommen hatte. Im Augenblick, das wusste er, konnte er nicht viel für sie tun, obwohl etwas in seinem Herzen ihn dazu drängte. Gleichzeitig aber fühlte er, dass sie ihr Selbstmitleid überwinden und sich aus eigener Kraft heraus befreien wollte. Er lächelte, denn er konnte sich vorstellen, was Peter erwidern würde, wenn er ihm gegenüber andeutete, T wolle auf diese Weise ihre Vergangenheit hinter sich lassen. Er würde sie unter den gegebenen Umständen noch stärker verdächtigen, etwas mit seinen Fällen zu tun zu haben. Dennoch beschloss Kane, seinem Sohn genau das mitzuteilen, denn es erschien ihm wichtig. T hatte sich bereits auf den Weg zu diesem Ziel geistiger Freiheit begeben, und sie würde es erreichen. Sie war eine starke Frau, er ließ sich nicht von ihrem mädchenhaften Äußeren beirren. Fast fürchtete er, sie würde, wenn sie aufwachte, doch noch Chinatown verlassen, um Peter nicht zu behindern. Was immer zwischen den beiden geschehen war, hatte sie offenbar nicht herausfinden lassen, ob sie füreinander bestimmt waren oder nicht. Der Apotheker löschte die Kerzen, hob T auf seine Arme und trug sie, als wäre sie seine Tochter, in ihr Zimmer. Peters Sportwagen parkte nur eine Straßenkreuzung vom Agrippa entfernt, was einen Fußmarsch von etwa 2 Minuten ausmachte. In den letzten Tagen hatte er jede Möglichkeit zu körperlicher Bewegung willkommen geheißen, um sich von seiner Entscheidung abzulenken, sich von T fernzuhalten. Dennoch war um diese nächtliche Uhrzeit äußerste Vorsicht geboten. Für jemanden, der in Chinatown aufgewachsen war, wurde dieses Verhalten schnell zur zweiten Natur, und so entdeckte er Lias Schatten unterhalb eines Torbogens, bevor sie mit verführerischer Stimme auf ihn zutrat. »Hallo, Peter.« Hatte sie auf ihn gewartet? Das hätte noch gefehlt. »Hallo, Lia«, murmelte er resignierend. Wenn die Andeutung seines Vaters zutraf und die Pastoralreferentin sich deshalb in ihre journalistische Arbeit stürzte, weil sie unglücklich war, konnte das hier eigentlich nur eine äußerst unangenehme Begegnung werden. Etwas bewegte sich in der Dunkelheit. Ein Rascheln war zu hören, und der Detective legte unwillkürlich einen Arm um ihre Hüfte. »Komm«, sagte er, »reden wir im Auto weiter.« »Nein«, widersprach sie bestimmt und zog ihn zurück in den Hauseingang. »Bleiben wir hier. Die Wohnung ganz oben gehört einem Freund, der heute Abend nicht nach Hause kommen wird. Ich gieße in seinem Urlaub seine Pflanzen.« Peter wurde heiß, und er konnte nicht unterscheiden, ob das an seinem Zorn über ihre Überrumpelungstaktik oder an ihren Verführungskünsten lag. Wahrscheinlich, dachte er, war es beides zusammen. Er sah jedenfalls keine Veranlassung, sich in die Wohnung eines Wildfremden zu begeben. »Wir gehen zu mir«, sagte er knapp. Lia gehorchte. Schweigend fuhren sie die Straße entlang. Als sie Peters Wohnung erreichten, fragte der Polizist rundheraus, »Was soll das hier eigentlich? Was willst du von mir?« Lia antwortete ebenso direkt, aber in laszivem Tonfall, »Ich will dich.« Sie begann noch im Flur, sein Hemd aufzuknöpfen und setzte hinzu, »Ich weiß, was geschehen ist. Jetzt, wo es zwischen uns aus ist, hast du eine Nacht mit Tee verbracht. Das ist offensichtlich. Ich bin dir nicht böse deswegen. Lass uns einfach da weitermachen, wo wir aufgehört haben.« Aber dazu hatte Peter keine Lust. Zu einem Streit allerdings fühlte er sich genauso wenig aufgelegt. Deshalb griff er nach der erstbesten Ablenkung, die sich ihm bot. »Sag mal, dieses Leonies Rosenbeet, das Tee geschrieben hat, wovon handelt das genau?« Noch während er fragte, begriff er, wie wichtig Lias Antwort sein könnte. Er musste sie lediglich bei der Stange halten, damit sie ihm die gewünschte Information lieferte. »Hm?« fragte sie und tauchte aus der Versenkung auf, aus der heraus sie ihn gestreichelt hatte. Er spielte ihr Spiel jetzt mit, berührte hauchzart mit seinen Lippen ihr Ohrläppchen. »Leonie, worum geht es dabei?« »Ach, das«, winkte Lia ab. »Ein Mädchen muss aus einem Dorf, in dem sie der Buhmann ist, fliehen, weil sie jemanden vor einem sogenannten Gottesurteil retten möchte, bei dem die Person in jedem Fall zu Schaden gekommen wäre. Leonie begreift nach und nach, wie engstirnig die Dorfgemeinschaft nicht nur in religiösen Dingen ist, verliebt sich in einen Ritter, der aber nichts von ihr wissen will, und fristet ihr Leben als... Habe ich vergessen.« »Schon wieder die Stichworte«, dachte Peter. »Ausschluss aus einer Gemeinschaft, religiöser Fundamentalismus, Befreiungsversuch, Kritik und Flucht.« Waren das Tees Erlebnisse gewesen? Er spürte, dass an dieser Front noch mehr zu holen war, aber die passenden Worte kamen ihm nicht über die Lippen. Seine Gefühle für Tee füllten in ihrer Widersprüchlichkeit sein Herz und seinen Verstand vollkommen aus. Fürs Erste hatte er genug gehört. Lia erkannte an seinem Gesichtsausdruck, dass sie heute nicht gewinnen konnte, wenn sie an dieser Stelle nicht völlig auf ihn einging. Sie spürte, dass ihn vieles bedrückte und schaltete auf Zuhörer. »Was ist los?«, fragte sie. »Erzähl mal.« Zärtlich legte sie einen Arm um ihn und zog ihn auf sein Sofa. Aber er schwieg. Sie bohrte weiter. »Tee ist ziemlich niedergeschlagen und ich vermute mal, du bist der Grund dafür. Dir selbst scheint es auch nicht sonderlich gut zu gehen.« »War da mehr als nur die eine Nacht? Ich meine, hat sie gedacht, ihr wärt zusammen?« Er blieb still. Sie musste noch schärfere Geschütze auffahren. »Du hast sie wiedergesehen, stimmt's? Ich meine, nach eurem One-Night-Stand oder was immer es auch war. Und das ist nicht so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast.« Peter holte tief Luft. Und dann sprudelte es ganz gegen seine Gewohnheit aus ihm heraus, wie es normalerweise nur in Gegenwart seines Vaters der Fall war, nämlich dann, wenn wieder Dinge geschehen waren, die er nicht verstand und die er üblicherweise unter der Rubrik Mythen und Märchen abgelegt hätte. »Ja, ich habe Tee wieder gesehen. Sie war in der Apotheke eingeschlafen, wie in letzter Zeit so oft. Ich wollte sie vorsichtig wecken, aber sie hat nicht reagiert. Das hat mich so geärgert, dass ich wieder wütend auf sie geworden bin und sie geschüttelt habe. Sie ist hochgeschreckt und ich bin ebenfalls erschrocken, weil ich sie doch eigentlich nur darauf aufmerksam machen wollte, dass ihr Tuschestein zerbrochen auf dem Boden lag. Sie war verwirrt, hatte wohl vor dem Einschlafen über irgendwas Wichtiges nachgedacht. Wir haben uns mächtig gestritten.« Lia ließ ihn reden, nickte nur verständnisvoll. »Ich habe sie angeschrien. Es ginge mir gewaltig auf den Senkel, dass mein Vater immer alles über mich wüsste. Aber daran könne ich wohl nichts ändern. Bloß seit sie da ist, weiß er ja auch immer alles über sie, was wohl daran liegt, dass sie ihm alles erzählt. Sie wolle ihm ja bloß gefallen, habe ich ihr vorgeworfen. Aber ich könne es nicht aushalten, dass er jetzt auch über mein Liebesleben informiert sei, zumindest über das, was neulich mit ihr geschehen ist oder auch nicht. Lia, entschuldige, jetzt bringt sie mich selbst hier dazu, mich wie ein Baby zu verhalten. Was machte Tee nur aus ihm? Seit sie da ist, liegt über allem meine depressive Stimmung«, erzählte er den grün verputzten Wohnzimmerwänden. Lia blickte in dieselbe Richtung und fragte, »Bist du sicher, dass das ihre Schuld ist?« Peter konnte in der assoziativen Stimmung, in der er sich befand, nicht verhindern, ergänzend zu denken, »Und nicht etwa deine?« Danach verfiel er wieder in dumpfes Brüten. »Schon gut«, besänftigte Lia ihn. »Erzähl weiter.« »Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Vorher war alles eindeutig. Ich bin Polizist, ich bin Sohn, und alles, was an Unverständlichem dazwischen liegt, gliedert sich irgendwann ein, weil es in diesen beiden Worten aufgehoben ist. Selbst mit meinem Shaolin-Dasein, das ja dauernd in der Schwebe ist, kam ich bislang zurecht. Aber seit sie aufgetaucht ist, habe ich Schwierigkeiten, meine Rolle zu finden.
Und du meinst, T hat ihre Funktion voll begriffen?
Na, wenn du mich fragst, ist sie zwar glücklich damit, Schülerin deines Vaters zu sein. Endlich hat sie einen Mentor, das hat sie sich doch von Anfang an gewünscht. Und dein Vater ist anders als alle, die sie vor ihm gefunden hat. Jeder von ihnen wollte sie beeinflussen, aber Kane tut das nicht. Nicht aktiv. Das Problem, das ich jetzt dabei sehe, ist, wie sagt man das? Sie muss aufpassen, dass sie nicht zu sehr in Abhängigkeit gerät. Das ist weder im Sinne deines Vaters noch in ihrem. Und schon gar nicht in deinem.
Glaubst du, es war falsch, dass ich ihr vorgeworfen habe, sie sei kindisch?
Lia erstarrte. Das Wort traf die Pastoralreferentin wie ein Speer. Weitere Begriffe zuckten durch ihr Bewusstsein. Furcht und Zwang, Unreife, Nichtvollzug. Termini des CIC.
Du hast was?
Peter zuckte mit den Schultern. Ich habe T gesagt, sie benehme sich wie ein kleines Kind. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich ihr sogar vorgeworfen, sie sei kindisch. Das muss sie ziemlich getroffen haben. Sie hat sich aber nichts anmerken lassen.
Lia vollführte eine geistige 180-Grad-Wendung. Ach, mach dir nichts draus. Das war doch genau richtig. Jetzt weiß sie, dass sie nicht Kanes Tochter ist. Sie muss selbst die Verantwortung für ihr Leben tragen. Sie kann sich nicht in die Gegenwelt der Apotheke zurückziehen und einfach stillstehen.
War das denn wirklich der Fall? Peter hatte nicht das Gefühl, als sei T paralysiert. Im Gegenteil, sie schien erschreckend aktiv zu sein und sich mit Lichtgeschwindigkeit von ihm zu entfernen. Er war derjenige, der im Sumpf feststeckte. Folglich war jetzt der richtige Zeitpunkt, um das Thema zu wechseln. Der Sohn des Shaolin-Priesters erzählte weiter, »Mich hat ihre Heimlichtuerei mit meinem Vater dermaßen genervt, dass mir noch etwas rausgerutscht ist. Ich habe sie einfach gefragt, »Hey, wieso verhält sich mein Vater dir gegenüber so komisch? Hat er dich nackt gesehen oder was?«
Daraufhin hat sie geschwiegen und eine Bierflasche angestarrt, die unter der Staffelei stand.
Keine Ahnung, was das sollte.
Jetzt war er derjenige, der schwieg.
Allerdings nur für einen Moment. Dann fuhr er fort. Außerdem habe ich auch noch die Sache mit den Überfällen am Hals. Langsam reicht es mir.
Lia kraulte seinen Hinterkopf.
Das kommt schon in Ordnung. Du bist der perfekte Mann für diesen Job.
Er registrierte ihren Annäherungsversuch nicht, weil seine Gedanken schon wieder abdrifteten.
Sie hat mich gefragt, was ich ihr eigentlich vorwerfe. Das hat mich völlig auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich keine Ahnung hatte, was ich antworten sollte. Ich habe einfach gesagt, du redest zu viel. Und dann hat sie geweint.
Er griff nach einer Dose Budweiser, die unter seinem Couchtisch stand, und öffnete sie. Lia nahm sie ihm aus der Hand und trank selbst einen Schluck.
Hör mal, was ist zwischen euch passiert neulich Nacht?
Das geht dich nichts an. Gib mir das Bier.
Sie tat, was er gefordert hatte, fragte aber wieder, was war los?
Nicht die Einzelheiten, nur die groben Linien, damit ich dir helfen kann.
Peter war absolut nicht sicher, ob Lia die richtige Person war, um ihm zu helfen. Hatte er sich nicht vor kurzem noch eine Leitbeziehung mit ihr vorstellen können, ohne tiefschürfende Nachforschungen und Gespräche? Jetzt war er derjenige, der genau solche Diskussionen anleierte,
wie auch immer es dazu gekommen sein mochte.
»Du hast wohl recht gehabt. Für sie hat es mehr bedeutet als für mich, denke ich.«
»Kurzfassung, sie ist mit einem Zettel auf dem Kopfkissen aufgewacht.«
Lia schluckte. Dann sagte sie unvermutet, »Ich denke, ich muss nach Hause. Bin ein bisschen überarbeitet.«
»Paddy hat mir im Sender einen Ghostwriter-Job besorgt. Der kennt wirklich Gott und die Welt.«
Sie lachte, allerdings verkrampft.
»Stopp mal«, verlangte Peter. »Du wolltest wissen, was mit T gelaufen ist. Jetzt sag gefälligst etwas dazu.«
»Ist das dein Ernst?«
»Absolut.
Auch wenn ich Dinge sage, die nicht dem entsprechen, was du erwartest?«
Er wiederholte.
»Absolut.«
Und dachte, ich erwarte ja gar nichts Konkretes. Wie könnte es da identisch mit meinen Vorgaben sein oder auch nicht?
»Okay.«
Lia nahm noch einen Schluck Bier, bekam Kohlensäure in die Nase und hustete. Dann widerstand sie der Versuchung, sich auf seinen Schoß zu setzen und sah ihn von ihrem Platz auf dem Sofa aus an.
»Du machst dir zu viele Gedanken. Das muss wohl von T auf dich abgefärbt sein. Gib es einfach zu. Du hast dich mit ihr getroffen, um sie auszuhorchen, wegen der Mordfälle. Daher der Zettel. Du hast dich von vornherein nicht auf eine Beziehung einlassen wollen. Und jetzt hast du ein schlechtes Gewissen, weil du ein lieber Mensch bist, der ihre Schmerzen nachfühlen kann.« Darauf konnte er schlecht etwas erwidern. Polizeiliche Schweigepflicht und emotionale Verwirrung waren allerdings wenig geeignet, dem Abend eine romantischere Note zu verleihen. Er hörte sich schon selbst, »Lea, verzeih mir, aber ich kann nicht«, sagen, beschloss dann aber, einfach stillzuhalten und zu warten, bis sich der Aufruhr in seinem Inneren einigermaßen gelegt hatte. Ein bisschen Ablenkung konnte er im Moment ganz gut gebrauchen. Er vermisste seinen üblichen Testosteronspiegel schon ziemlich. Eigentlich hatte T auf Paddy warten wollen, aber der gewienerte Holztisch vor der Feuerschutztür des Chandlers lud irgendwie dazu ein, im Halbdunkel den Kopf auf die Platte zu legen und ein wenig zu seufzen. Das hatte zur Folge, dass sie weder Kermit bemerkte, der den Schankraum betrat und sich ihr näherte, noch TJ, der sich ans Klavier begab. Kermit legte eine Hand auf ihre Haare. »Hab dich kommen hören«, krummelte sie. »Sperr mal die Lauscher auf«, sagte er. TJ spielte. »Brillant«, lächelte T und wischte sich eine Müdigkeitsträne aus dem Augenwinkel. »Grüß dich, Kermit.« Er schien auf etwas zu warten. »Nur auf was?« »Aha«, er nickte zum Klavier hinüber. Jetzt erst nahm sie wahr, dass TJ zu singen begonnen hatte und in einem Medley von Liebesballaden Bryan Adams zitierte. »If you're feeling lonely, don't. You're the only one I'll ever want.« »Genial«, unterstrich sie ihre Meinung von vorhin, und jemand, der gerade aus dem Totalschatten hinter ihr ins Licht der Tischbeleuchtung trat, unterstützte sie. »Gute Idee.« Es war Paddy. Er setzte sich zu ihnen und T wusste, er hatte die Situation bereits erfasst. Ganz im Gegenteil zu ihrer Hand, denn die seine kam ein paar Zentimeter vor der ihren zum Liegen und ergriff sie nicht. Kermit nutzte die Theatralik der Situation, sagte »Ups«, stieß mit seiner Schulter ihren Arm nach vorne und legte ihre Hand in Paddys, weil die Hände ohnehin nebeneinander auf dem Rand der Tischplatte lagen und sich fast berührten. »Bleibt vielleicht nicht an der Oberfläche«, nuschelte er doppeldeutig und setzte kryptisch hinzu, »nicht so wie Lia. Die überarbeitet sich übrigens gerade im Sender, McDermott.« T zog irritiert die Finger von beiden weg. »Was sollte das?« Kermit kannte sie lange genug, um begriffen zu haben, dass Paddy ihr ältester Freund war. Aber warum dieses Ausnutzen einer so intimen Situation? Was hatte er vor? Andererseits konnte sie nicht anders, als zuzugeben, dass die private Atmosphäre, die momentan herrschte, ihr unheimlich wohltat. Sie sollte vielleicht einfach auf sämtliche Konventionen pfeifen und jeden der drei Männer im Raum als einen Freund betrachten, ungeachtet der Tatsache, dass das nur in Bezug auf sie selbst stimmen mochte, nicht unbedingt allerdings in Bezug auf die Beziehungen der drei untereinander. Paddy nickte ihnen zu und ging zu TJ hinüber, neben dessen Stuhl seine Wandergitarre wartete. Die beiden Männer vollführten einen fliegenden Wechsel auf der Bühne, als TJ sagte, »Spiel dich ein, ich bin in ein paar Minuten zurück.« Dann waren sie wieder zu dritt am Tisch. Diesmal die beiden Polizisten und ihre neue Freundin, die für sie angeblich wie eine Schwester war, wenn nicht noch mehr. Es bedeutete der Shaolin-Schülerin viel, dieses Gefühl haben zu dürfen, wenngleich sie sich dessen nicht als würdig empfand und nicht zu glauben vermochte, dass es andauern könnte. »Sag mal, T«, begann Kermit, »ich kann seit Tagen nicht mehr mit Peter reden. Er geht mir aus dem Weg und weigert sich, mit mir gemeinsam Dienst zu tun. Er lacht über Sergeant Blakes Witze und lässt sich während der Arbeitszeit Modelle von Sportwagen an den Schreibtisch liefern. Was ist los mit ihm?« Als sie nicht antwortete, setzte er nach, »Du musst es wissen. Es kann kein Zufall sein, dass ihr zwei gemeinsam aus dem Chandlers verschwindet und anschließend beide mit so seltsamem Verhalten wieder auftaucht. Sag es mir. Ich bin nicht nur sein Kollege. Ich bin auch sein Freund.« T sah ihn respektvoll an, antwortete aber, »Na eben drum. Er soll es dir selbst erzählen, wenn das sein Wunsch ist.«
»Offensichtlich ist es nicht sein Wunsch.«
»Dann solltest du das akzeptieren.«
»Ich mache mir Sorgen um ihn.«
»Kermit, hör auf damit. Du weißt genau, dass es mir dreckig geht, und wenn du noch weiter in mich dringst, werde ich dir garantiert alles erzählen.«
TJ schaltete sich ein.
»T, vielleicht wäre es besser, wenn du genau das tätest. Es bleibt unter uns. Wir sind eure Freunde. Aber wir würden euch besser verstehen.«
T überlegte. Sie war diejenige, die hier bestimmte. Sie wollte raus aus dem Selbstmitleid, und sie teilte nur so viele Informationen zu, wie sie für unbedingt notwendig hielt. Nicht mehr. Sie musste sich im Griff behalten, und das würde ihr auch gelingen. In gespielt fröhlichem Ton erzählte sie, »Ein Zettel, das war alles, womit ich neulich morgens aufgewacht bin.
Ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, seine Cornflakes aus dem Küchenschrank zu essen, bevor ich gegangen bin. Seitdem sind wir uns nur einmal begegnet und glaubt mir, darauf hätte ich locker verzichten können. So, ich hoffe, dass das unseren musikalischen Interessen einen Dienst erweisen wird. TJ, Paddy und sie selbst würden demnächst hier einen Gig haben und darauf freute sie sich schon sehr. Es war wichtig, dass zwischen ihnen Harmonie herrschte. Obwohl etwas in ihr sie hartnäckig mit der Frage konfrontierte, ob sie mit ihrem Verhalten das Vertrauen, das Peter offensichtlich in sie setzte, verraten hatte, fühlte sie sich tatsächlich freier, nachdem sie ihre Freunde auf diese Weise halbwegs eingeweiht hatte. Als keiner der anderen etwas sagte, räumte die junge Heilerin jedoch ein: »Okay, ja. Direkt nachdem es passiert war, habe ich überlegt, meine Sachen zu packen und Chinatown wieder zu verlassen. In Richtung Irland.« Verstohlen schielte sie zu Paddy hinüber. »Oder am besten gleich nach China. Aber das wäre nicht gut. Ich möchte noch so viel lernen, und wer wäre ein besserer Mentor als Kane? Außerdem... Ach, ich weiß auch nicht.« Paddy rezitierte eine melancholische Joyce-Vertonung. »Am I walking into eternity along Sandy Mount Strand?« Und Kermit sagte ungewohnt eindringlich: »Warte es ab. Liebeskummer lohnt sich nicht, du weißt schon. Aber wenn es dir weiterhin so zu schaffen macht, wie es jetzt den Anschein hat, musst du dir Hilfe holen. Vielleicht solltest du dann wirklich die Gegend verlassen. Es tut dir auf Dauer nicht gut, jemandem hinterherzurennen, der dich ständig verletzt.« »Da hast du recht. Aber ich würde nur dann gehen, wenn der richtige Zeitpunkt dafür käme.« »Und doch bin ich hier richtig«, beharrte ihre innere Stimme trotzig. Kermit setzte etwas zukunftsträchtiger nach: »Oder du bleibst, falls Peter seine Meinung ändern sollte, was ich persönlich doch schwer hoffe.« Tees Stimme schwebte zwischen allen Tonlagen, als sie erwiderte: »Wir werden sehen.« Dann stand sie auf, nahm Paddys Wandergitarre zur Hand und improvisierte über Leonies Rosenbeet. Auf dem Nebentisch lagen ein paar Sticker des Filmtierpandas aus dem Zoo und eine Broschüre über Flussdelfine, die keiner von ihnen beachtete. Hätten sie es getan, wäre ihnen zweifelsohne aufgefallen, dass der Baiji darin als praktisch ausgestorben bezeichnet wurde. Das Feuer im Kohlebecken warf tanzende Schatten in den Keller des Ehrwürdigen, aber diese Tatsache lenkte die beiden Männer, die sich einmal mehr dorthin begeben hatten, um sich über wichtige Angelegenheiten auszutauschen, nicht davon ab, auch das Licht wahrzunehmen, das von der Glut emittiert wurde. In konfuzianischer Manier fragte Lucy seinen Freund und Apothekerkollegen respektvoll: »Kwai Chang Kane, hältst du es nicht für an der Zeit, einzugreifen? Peter ist dein Sohn, und er behandelt jemanden schlecht.« Kane, in diesem Moment ganz Anhänger des Laute, antwortete gelassen: »Wir sollten uns nicht einmischen. Bewegen wir uns im Einklang mit dem Dao.« Er hatte sich bereits eingemischt, aber so vorsichtig er nur konnte. Das musste in Ordnung sein. Er hatte vermutlich einfach zu früh gehandelt. Zu mehr aber war er nicht bereit. Lucy ließ nicht locker. »Warst du während deiner Wanderschaft so lange deiner elterlichen Verantwortung beraubt, dass du nicht mehr erkennst, welche Verantwortung du trägst? Zeige Peter Grenzen.« »Das werde ich nicht tun.« »Dann weise ihm wenigstens eine neue Richtung.« Kane sprach wie immer langsam und bedächtig, als er antwortete: »Darüber werde ich nachdenken.« Dann verbeugte er sich vor seinem Lehrmeister und verließ den Raum. Tee saß in bedrückter Abendstimmung auf den Stufen zu den Toiletten des Chandlers und blies in ein handtellergroßes Instrument etwas, das sich Satchmo-artig angehört hätte, wenn es etwas mit Trompeten oder rauchiger Stimme zu tun gehabt hätte. Nach der dritten Wiederholung der Melodie, der sie momentan keine weitere Variation zu entlocken vermochte, ließ sie Paddys Jazzharmonika sinken und bestellte bei Terry ein Guinness. Peters Verhalten machte ihr mehr zu schaffen, als sie bereit war, sich einzugestehen, und zwar seit Wochen. Längst hatte sie aufgehört, die Tage zu zählen. Immerhin hatte Peters seit ihrem letzten Zusammentreffen ausgeübte Begegnungsvermeidungstaktik zur Folge gehabt, dass sie sich in dieser ganzen langen Zeit nicht einmal gestritten hatten, was ja wohl auch sein Gutes hatte. Zumindest versuchte sie, sich das einzureden. Die Stadt zu verlassen, wie Kermit vorgeschlagen hatte, war jedenfalls keine ernstzunehmende Option. Paddy erschien und schwatzte Terry augenblicklich Tees Bierglas ab, das dieser in Erinnerung an Tees übliche heftige Reaktion und ihr Selbstbestimmungsrecht vorsichtshalber doch, wenn auch mit schlechtem Gewissen, gezapft hatte, und trank es selbst. Wobei er ohne Rücksicht auf die Biersorte pausenlos von Kilkenny, seiner tollen Landschaft und dem noch tolleren Bier faselte und kräftig rülpste, um Tee zum Lachen zu bringen, was ihm auch gelang. Als in dieser gelösteren Atmosphäre schließlich TJ auftauchte, am Klavier Platz nahm und sich einspielte, dachte die junge Heilerin erleichtert, dass es nun doch noch ein schöner Abend werden könnte, und stellte sich neben ihren rothaarigen Freund, um schon mal ein bisschen zu singen. Zu Tees Freude entdeckte Paddy nach einer Weile seine Bluesharp, die noch immer auf der obersten Stufe vor dem Toilettentrakt lag, sowie die Tatsache, dass das Instrument sich ohne weitere Alkoholzufuhr spielen ließ, und fühlte sich dazu inspiriert, diese neue Erkenntnis in das Intro seines Lebens umzusetzen. Die junge Ärztin seufzte musiktrunken. Eine halbe Stunde später hatte sich der Schankraum merklich gefüllt, und die Stimmung im Publikum stieg mit jedem Takt. Tee hatte eine Art Honky-Tonk-Atmosphäre erwartet, aber es blieb ruhig im Saal. Leise Gespräche und gelegentliche Trinksprüche, das war alles. Die meisten Gäste lauschten mehr oder weniger aufmerksam und applaudierten anschließend kräftig. Ein paar von ihnen klatschten im Takt, einige sangen mit. Tee genoss den Gig und schielte angelegentlich zu Paddy hinüber, der heute nur eine einzige seiner Bluesharmonikas bei sich trug und ohne Rücksicht auf die Tatsache, dass dieses spezielle Exemplar ausschließlich S-Dur-Töne von sich gab, was TJ an der Gitarre ohne Kapo zur Weißglut trieb, begeistert improvisierte. Mit Beginn des zweiten Songs kam Kermit aus dem Toilettenbereich, betrat die Bar, bestellte einen Kräutertee mit Geheimzutat und beschloss, sich auf den weiteren Verlauf des Konzertes zu freuen, statt zu grübeln. Peter würde nicht dabei sein, weil er mit Joe die Nachtschicht schob, und das war in den Augen des ehemaligen Söldners eine gute Nachricht. Er mochte Tees Backgroundstimme, besonders bei Balladen, und wenn TJ irgendetwas wirklich beherrschte, dann war es sein Instrument. Es könnte interessant werden, ihnen zuzuhören. Ungefähr zum selben Zeitpunkt, als McDermott sein Instrument von der obersten Treppenstufe aufhob, saß Peter im Dienstwagen neben Jody und fragte sich zum hunderttausendsten Mal zwei Dinge. Zum einen wunderte er sich darüber, dass Jody ihren Dienst mit Scalani getauscht hatte, die regulär mit ihm die Nachtschicht hätte versehen müssen. Das war zwar an sich nichts Ungewöhnliches, aber in diesem Fall bedeutete es den dritten ungeplanten Nachtdienst in Folge. Zum anderen hätte er gern klarer gesehen, weshalb er vor Beginn der Überwachung zum Blumenladen gefahren war und eine dornenlose Rose in einer undefinierbaren Farbschattierung aus Weiß- und Rottönen erstanden hatte, nur um diese während seines Dienstes in der Innentasche seiner Lederjacke verwelken zu sehen. Oder vielmehr nicht zu sehen, er seufzte. »Was ist los?«, fragte Jody mitfühlend. Sie hatte sich mit dem Rücken zu ihm so hingesetzt, dass sie aus dem Seitenfenster und der Frontscheibe zugleich sehen konnte. Aber der Außenspiegel erlaubte es ihr trotzdem, ihren Schwarm und Kollegen zu beobachten. »Nichts«, brummte er unfreundlich, in der irrigen Annahme, damit sei die Angelegenheit vom Tisch. Jody jedoch ließ sich nicht abschrecken. »Es ist Tee, oder?«, erkundigte sie sich, vorsichtig, denn sie kannte seinen Jähzorn. Tatsächlich fauchte er, »Wie kommst du denn jetzt auf Tee?« »Ich frage nur«, konterte seine Partnerin, die ins Blaue getippt hatte und jetzt sowohl aus seiner Reaktion ihre höchst eigenen Schlüsse als auch sich selbst innerlich zurückzog. »Sie hat mir diesen Extradienst eingebrockt, mit ihrem bescheuerten Rumgehänge im Zoo.« »Im Zoo? Seit wann gehen denn erwachsene Menschen in den Zoo?« Er betonte das Wort »Zoo« beinahe so, als würde es in großen Lettern vor ihm stehen. Jody fühlte sich hin und her gerissen. Ihre Antennen, ihn betreffend, hatten durch jahrelanges Training herausragend guten Empfang. Sie spürte, dass Peter sich zu Tee hingezogen fühlte, aber einfach nicht den Weg zu ihr fand. Oder besser, dachte sie, den Weg zu sich selbst und zu dem Eingeständnis, dass es diese Anziehungskraft gab. Als Freundin, sagte die Polizistin sich, müsste sie eingreifen und ihn so direkt wie möglich darauf ansprechen, damit er in die Gänge käme. Andererseits war sie selbst ihm näher gekommen, seitdem er den Polizeidienst wieder aufgenommen hatte, und diese Position wollte sie nur ungern aufgeben. Verschiedenste diesbezügliche Gedanken und Gefühle, die sie gegeneinander abzuwägen versuchte, lenkten Jody vom Geschehen außerhalb des Wagens ab, so dass sie Meyers Neffen nicht sehen konnte, der die Lagerhalle gegenüber dem Chandlers verließ. »Es geht los«, kommentierte Peter und stieß sie in die Seite. »Raus!« Damit öffnete er die Beifahrertür. Ein guter Informant war Gold wert, und er kannte einige davon. Letztlich war es eine Frage von Sekunden. Der Mann, der sich gerade noch auf dem Weg zum Regenten der Unterwelt Chinatowns gewähnt hatte, floh. Seine Waffe blieb in ihrem Halfter, er hob sich Handlungsmöglichkeiten auf. Jody und Peter verfolgten ihn, nahmen ihn in die Zange und griffen zu. Es schien zu einfach, viel zu einfach. Keine Schüsse, keine wüsten Beschimpfungen. Irgendwie war es unbefriedigend. »Warte«, knurrte Peter und stellte die Nase in den Wind. »Das riecht nach Hinterhalt.« Seine Warnung kam keine Sekunde zu früh. Eine Kugel schlug direkt neben ihnen in die Scheibe eines parkenden Van. »Runter«, schrie Peter und zog seine Beretta. Die Waffe entsichert und am Anschlag, duckte er sich neben Jody und Meyers Neffen hinter den Streifenwagen und nahm Witterung auf. »Polizei, kommen Sie heraus und nehmen Sie die Waffe runter.« Er rechnete nicht damit, dass die Angesprochenen entsprechend reagieren würden, aber dieser Teil der Routine leuchtete ihm als notwendig ein. Er feuerte einen Warnschuss ab. »Bist du in Ordnung?«, raunte er dann Jody zu, die Meyers Neffen trotz seiner behandschellten Hände mit Argusaugen beobachtete. »Klar«, schnauzte sie, »ich bin immer okay, das solltest du doch wissen.« Er lächelte und linste zur Lagerhalle hinüber. Irgendwo hinter einer der zerbrochenen Scheiben saß der Feind. Vermutlich waren es sogar mehrere Personen. »Ich wiederhole, legen Sie die Waffen nieder und kommen Sie mit erhobenen Händen raus.« Wieder geschah nichts, was dem Appellcharakter seiner Worte entsprochen hätte. »Lass uns einfach fahren«, bemerkte er lapidar. »Wenn Sie sich nicht rühren, dürfte das kein Problem sein.« Ohne Jodys verblüfftes Gesicht oder irgendwelche Sicherheitsvorschriften zu beachten, öffnete er noch immer in der Hocke die Beifahrertür. »Rein mit euch«, befahl er, »und bleibt in jedem Fall von den Scheiben weg, duckt euch.« Knapp 30 Sekunden später legte Kanes Sohn einen Kavalierstart hin, der jeden Umweltschützer zur Weißglut getrieben hätte. Dafür hinterließ das Abenteuer am Dienstwagen ein Einschussloch am Auspuffrohr. »Wie geht's unserem Fahrgast?«, fragte der Shaolin-Cop an der nächsten Straßenkreuzung. »Halten Sie die Klappe«, murrte Meyers Neffe, aber Peter verlas ihm unbeirrt seine Rechte. Dann fuhren sie ihn zum Revier und verhörten ihn. Erst dort stellte sich heraus, dass die Waffe nicht einsatzfähig gewesen war. Meyers Enkelkind hatte seinen Neffen beim Fangenspielen in den Pool gestoßen und dabei keine Rücksicht auf dessen Verteidigungsfähigkeit genommen. »Was nun?«, fragte Jody beiläufig. »Aktenberge schaffen?« »Nein«, knurrte Peter, »Trunkenheit erstellen.« Jody lachte. »Alles klar, im Dienst.« Der wachhabende Officer an der Rezeption des Reviers grinste zunächst, sah aber irritiert zur Seite, als er Peters entschlossenem Blick begegnete. »Jody, wir gehen nochmal raus. Die Kerle waren Meyers Komplizen, auch wenn er das die ganze Zeit leugnet. Vielleicht erwischen wir sie noch.« »Peter, schon allein der gesunde Menschenverstand spricht dagegen.« »Ich weiß. Lass uns einfach nachsehen.« Detective Powell spürte, dass ihr Kollege aus irgendeinem Grund zu angespannt war, um im Büro zu sitzen. Eine Tätigkeit, die ihm ohnehin nicht besonders lag. Also gab sie nach, obwohl ihr bewusst war, dass zumindest in dieser Nacht keine weitere Verhaftung wegen des Restaurant-Terrors stattfinden würde. Aber immerhin bestand die Möglichkeit, in einem der anderen Fälle einen Schritt weiterzukommen. Nicht zum ersten Mal fragte sich die Polizistin, wie es sein konnte, dass so viele Menschen, die einen oder mehrere der ermordeten Priester gekannt hatten, zur gleichen Zeit in Chinatown auftauchten, als würden sie alle von einem unsichtbaren Magneten angezogen. Gab es wirklich nur einen Täter? Oder waren es am Ende viele? Zur gleichen Zeit betrat ein scheinbar unbekannter Gast das Chandlers. Die attraktive Frau in hochhackigen Overknee-Stiefeln zog zunächst TJs Blick auf sich, bis er begriff, wem er gerade hinterher starrte. Da Lia tagsüber üblicherweise in streng geschäftsmäßige Hosenanzüge gekleidet erschien, war ihre abendliche Verwandlung, die von Mal zu Mal extremer und aufreizender ausfiel, besonders auffällig. Mit Ausnahme von Peter und T schien Kincaid allerdings der Einzige zu sein, dem das Sorgen bereitete. Ihr Kurzhaarschnitt war wie immer gut frisiert und frisch geschnitten, und ihr frisches Parfüm konnte er beinahe riechen, obwohl sie dafür viel zu weit entfernt saß. Kincaid machte sich Gedanken. Was war nur mit ihr los? Der Verlust ihrer regelmäßigen Arbeit schien ihr doch ziemlich zuzusetzen. Er empfand Mitleid mit ihr, wenn er auch nicht hätte sagen können, weshalb. Was ihn dagegen wirklich irritierte, war die Art, wie sie Tee anstarrte, die während einer Spielpause zwischen Bar und Bühne hin und her stapfte und sich zu konzentrieren versuchte. Es war ein hochmütiger Blick. Lia erweckte beinahe den Eindruck, als hielte sie Tee aufgrund ihrer verspielten Konzertkleidung für bemitleidenswert. Erst ein kurzfristiger Stromausfall riss TJ aus seinen Gedanken. Alle Anwesenden erschraken, aber niemand geriet in Panik, denn es wurde rasch deutlich, dass es sich nicht um einen der gefürchteten Überfälle handelte. Zwar ließ sich die Tischbeleuchtung wenig später problemlos wieder einschalten, dummerweise war aber einer der Bühnenscheinwerfer durchgebrannt. Mit Hilfe des Rothaarigen fand Barkeeper Terry jedoch eine durchaus gemütliche Lösung. Er stellte zusätzlich zur Lampe noch eine Reihe von Kerzen auf das Klavier. Im Windfang des Chandlers brauste es gehörig, als Peter und Jody zankend dort einfielen. Das Konzert war noch lange nicht beendet. »Es wird Sturm geben, also lass uns endlich reingehen«, verlangte Peter gerade. Jody erwiderte zum 100. Mal, »Was ist mit dir los? Wir sind im Dienst, lass uns unsere Arbeit tun, wir haben Morde aufzuklären.« Und Peter reagierte voraussehbar, »Jetzt halt den Mund und komm, wir kümmern uns danach wieder um das Wohl der Stadt. Wir können nicht jeden Priester in Chinatown unter Polizeischutz stellen.« »Natürlich nicht, aber stell dir bloß mal Folgendes auf Channel 3 vor. Der 100. Polizist betreute statt seines Priesters die Whiskyflasche. Niemand weiß, wie er seinen Pflichten entkam und wie genau es deshalb möglich war, dass...« Aber Peter hörte nicht auf sie. Der vertraute Geruch nach schalem Bier und Reinigungsmittel ließ ihn, im Gegensatz zu seiner Kollegin, augenblicklich die vorangegangenen Ereignisse vergessen. Bereits in der Tür rief er Terry einen vielsagenden Blick zu und bestellte ein Budweiser. Dann sah er zu Jody hinüber und setzte hinzu, »Einen Johnny Walker für die Lady«, und leiser, »Ich glaube, du kannst das vertragen.« Jody hakte ihren Arm unter den seinen und sagte dicht an seinem Ohr, »Willst du mich zum Alkoholiker machen?« »Das ist nicht lustig, Allerwerteste«, mischte sich Kermit ein, an dessen Tisch sie gerade vorbeikamen. Der IT-Cop hatte sich für die Konzertpause in einen dunklen Winkel am Eingang zurückgezogen, um über etwas nachzudenken, das T betraf. Etwas, von dem er wollte, dass niemand es je erführe. Zumindest niemand, den er nicht ausdrücklich einzuweihen gedachte. Peter gehörte momentan genauso wenig zu den Menschen, die Griffin in seine verwirrenden Gefühle T gegenüber einzuweihen gedachte, wie Karen Sims. Und Peter gehörte auch nicht zu den Menschen, deren Anwesenheit im Chandlers Kermit momentan für angemessen hielt, weshalb seine Laune auf den Nullpunkt sank. Er brauchte Ruhe, um nachzudenken, aber TJ, T und der durchgeknallte Ire mit dem schottischen Namen ließen sie ihm nicht. Sie kamen in den Schankraum und setzten ungeachtet der Tatsache, dass die grelle Lampe auf dem Klavier im Verein mit den verbleibenden Bühnenscheinwerfern verhinderte, dass sie mehr sehen konnten als die nächststehenden zwei oder drei Tische, ungerührt das Konzert fort, während er sich Sorgen machte. Hatte T wirklich ihre fundamentalistische Vergangenheit überwunden? Kermit erschrak angesichts seiner eigenen gedanklichen Wortwahl, musste aber zugeben, dass die sektenähnliche Gruppe, zu der die Apothekerin gehört hatte, in der Tat andere als ungläubig ausschloss, was ja wohl ein Kennzeichen des Fundamentalismus war, wenngleich dort seines Wissens niemals Außenstehende mit Gewalt bedroht worden waren. Logische Schlüsse galten hier nur bedingt, und diesen Gedanken mochte er nicht. Schon gar nicht deshalb, weil Tees Kleidung, die, wenn sie nicht gerade das Qipao trug, so gar nicht ihre weiblichen Formen unterstrich, immer entweder einfach, was er verstehen konnte, oder erzwungen wirkte, was ihn beunruhigte. So gelassen, wie es ihm möglich war, sortierte er seine Gedanken und Gefühle und gestand sich ein, dass er Tee auf eine merkwürdig platonische Weise liebte. In seiner Eigenschaft als Polizist schmeckte ihm das gar nicht, solange ihre Unschuld nicht bewiesen war. Unbehaglich regelte er sich auf seiner Sitzbank und wandte sich ein wenig aufmerksamer seinen noch immer neben seinem Tisch stehenden Kollegen zu. Jody war von ihrem momentanen Standort aus gezwungen, genau in einen der wegen der Überfälle auf den Eingang gerichteten Scheinwerfer zu sehen, und sie rückte ein wenig zur Seite. Peter dagegen schien das grelle Licht nicht zu stören, er blieb stehen. Das konnte ja, dachte Griffin grimmig, ein lustiger Abend werden. Besonders angesichts der Tatsache, dass die einzige Person, der Peter am heutigen Abend mit Sicherheit nicht zu begegnen wünschte, sich gerade zum Eingang hinwandte. T entdeckte die beiden Neuankömmlinge vom seitlichen Rand der Bühne aus und erschrak. Zu ihrer Erleichterung lief gleichzeitig Chief Stranlick, den sie bislang gar nicht bemerkt hatte, drei Schritte auf den Tisch neben der Tür zu, was die dort befindlichen Polizisten ablenkte. Mit seiner üblichen sauertöpfischen Miene fragte er Peter über Jodys Kopf hinweg so laut, dass es bis zu den Musikern zu hören war. »Und, habt ihr ihn erwischt?« Zu ihrer Verblüffung erkannte die junge Ärztin, dass Jody diejenige war, die statt ihres Kollegen antwortete. »Ja, aber wir mussten von der Schusswaffe Gebrauch machen. Jemand hat auf uns geschossen. Wir konnten den Verdächtigen aus der Gefahrenzone bringen. Captain Sims hat Verstärkung geschickt, um herauszufinden, wer die Typen waren.« Damit gab der Chief sich anscheinend trotz seiner Bierlaune nicht zufrieden. Das war bis zur Bühne sicht- und hörbar. »Und weshalb sind Sie dann nicht drüben auf dem Revier und kümmern sich um Ihren Bericht?« fragte er. Seine bei der Erwähnung der Verhaftung für einen Moment zufriedener erschienene Miene nahm wieder den üblichen Grad festgefahrener Übellaunigkeit an, die bei ihm meistens so etwas wie unbewegliche Freundlichkeit bedeutete, im Moment aber auch etwas Bedrohliches hatte. T musste wider Willen lachen. Jodie hob ihre Augenbrauen, was der jungen Ärztin logisch erschien, denn die Nachtschicht war noch lange nicht beendet und Stranlicks Rüge war berechtigt. Zumindest, wenn man die Vorschriften wörtlich auslegte. Peter dagegen war offenkundig nicht in der Stimmung, sich von irgendeinem Vorgesetzten anraunzen zu lassen. »Chief, ich habe im Moment wirklich genug um die Ohren. Überlassen Sie die Sache dem Captain und holen Sie sich noch ein Bier.« Stranlick explodierte. »Was bilden Sie sich eigentlich ein? Ich bin immer noch Ihr Vorgesetzter, und selbst wenn ich nicht im Dienst bin, so sind Sie es nichtsdestotrotz. Trinken Sie meinetwegen ein Mineralwasser, aber anschließend verschwinden Sie von hier.« T konnte nicht mehr zu den Dreien hinübersehen, nicht einmal zu Kermit, der ungerührt daneben saß, so unangenehm war ihr die Situation. Stattdessen ließ sie ihren Blick durch das Restaurant schweifen, was vom unbeleuchteten Bühnenrand aus problemlos möglich war. Hier störte sie kein auf sie gerichteter Scheinwerfer und keine blendende Klavierlampe. Die Menschen an den nächstgelegenen Tischen wandten ihre Köpfe zu den Polizisten und warteten neugierig, ob etwas Interessantes geschehen würde. Einige zischten: »Ruhe!« Kermit, der sich bislang zurückgehalten hatte, rettete die Situation, indem er mit einer Handbewegung, die Keynes würdig gewesen wäre und die Tees Aufmerksamkeit wieder in seine Richtung lenkte, die hochgereckten Arme der Kampfhähne auf Abstand hielt und deutlich sagte: »Keine Sorge, Sie werden ein Mineralwasser trinken und anschließend Ihren Bericht verfassen. Ich kümmere mich darum.« Daraufhin wandte Stranlick sich, anscheinend zufriedengestellt, wieder Terrys Tresen zu. T zog sich ein wenig in den spärlichen Schatten des Klaviers zurück, denn jetzt war Peter nicht mehr durch seinen Vorgesetzten abgelenkt. Nach wie vor war es ihr lieber, wenn er sie nicht bemerkte. Obwohl sich das nicht mehr lange vermeiden lassen würde, denn das nächste Lied stand bald auf dem Programm. Aufmerksam sah sie umher. Im Gegensatz zu Jodie, die bei Kermits Worten automatisch in Richtung Theke gelaufen war, rührte Peter sich nicht. Er konnte kaum etwas wahrnehmen, weil Terrys Scheinwerfer ihn blendeten. Schemenhaft erkannte er, dass Paddy ein Mikrofon in die Hand nahm und dessen langes Kabel zurechtrückte, und er sah das Richtmikrofon auf dem Klavier. Er wusste, was das bedeutete. Jetzt kam ein Duett. T war nervös, weil Terry ihr hinter der Bühne zu verstehen gegeben hatte, dass Peter noch ein Weilchen zu bleiben gedachte. Ihm zu begegnen hatte sie nicht einkalkuliert. Sie wünschte sich, sie wäre bereits wieder auf der Bühne. Umkleidepausen waren etwas peinlich Unnötiges bei einem derartigen Gig. Sie holte Luft, ließ sie wieder entweichen und ging einen ersten Schritt zurück nach draußen. »Du hast dein Kleid vergessen«, flüsterte Paddy T zu, als sie die Bühne betreten wollte. Zwischen den dicken Bahnen groben Vorhangstoffes, die Terry erst eine Woche zuvor hatte anschaffen lassen, verharrte sie unschlüssig. In Irland war sie stets in einem langen, dunkelgrünen Kleid aufgetreten, aus Baumwollstoff, mit einer silbernen Kette um den Hals, die ein Mandala-ähnliches Muster zur Schau trug. Sie hatte sich wohlgefühlt mit ihrer Fiddle in diesem Kleid. Auch ihre Stimme hatte dadurch viel tiefer und erdverbundener geklungen, geheimnisvoll und wissend. Jetzt aber war einiges anders. Sie wollte kein Kleid mehr tragen, schon gar kein grünes. Und sie wollte nicht mehr singen. Worte waren Schall und Rauch, wenn man nichts zu sagen hatte, das des Sagens würdig war. Und sie waren unangebracht, wenn man Schätze entdeckt hatte, die so groß waren, dass man sie niemandem vortragen wollte, der nicht bereit war, sich ihnen zu öffnen. Die junge Heilerin betrat die Stufen zur Bühne in zweifarbigen Hosen, wie sie die Bänkelsänger des Mittelalters getragen haben mussten, mit bunten Aufnähern verziert, die Lumpenstücken glichen. »A place where Motley is worn.« Yates ging ihr durch den Kopf. »The Lake of Innisfree.« »Frei sein, die Lebendigkeit des gebändigten Wassers spüren.« Ihr langes Haar war zu einem strengen Zopf zusammengebunden, der allerdings am unteren Ende auseinanderlief, als könne ihn niemand im Zaume halten, und ihren Kopf verbarg ein riesiger Hut aus Filz, dessen Krempe an einen Sombrero gemahnte. Einzig die goldbestickte grüne Bluse erinnerte farblich an ihre früheren Auftritte. Sie betrat die Bühne. Ein Rauschen erfüllte den Raum, als plötzlich donnernder Applaus losbrach. Sie fühlte, was sie wegen der auf sie und Paddy gerichteten Bühnenscheinwerfer nicht sehen konnte, nämlich, dass sich auch viele bis dato nicht interessierte Köpfe ihr zuwandten. Gegen ihren Willen musste sie lächeln. Sie hob ihre Fiddle an ihr Kinn, legte zärtlich den Bogen auf die Saiten und ließ sich von der Musik tragen. Kermit, der seinerseits die Bühne beobachtete, nahm mit Erstaunen und leiser Bewunderung die Wandlung wahr, die sich nun vollzog. Tees leicht nach oben gerichtete Augenlider wirkten plötzlich wie ein Blickfang auf ihn, und ihr ein wenig gewelltes, nicht völlig schwarzes Haar zog ihn an wie ein Magnet. Sein Blick verweilte auf ihrer linken Hand, die mit klarer Geste, aber ohne jede Form von Gewalt, den Saiten die richtige Tonhöhe verlieh. Das entlockte auch ihm exakt die richtige Körper- und Ohrhaltung, um die Musik genießen zu können. Der Mathematiker in Kermit war begeistert. Der Mathematiker in Paddy dagegen schaltete sich völlig aus. Das vermochte er von Zeit zu tun, als sei er jemand völlig anderes. Nur sein fühlendes Ich war an der Oberfläche, und das trieb ihn an sein Instrument. Sorgsam zog er die Harmonika aus seiner rechten Hosentasche und führte sie an die Lippen. Peter konnte wegen der ihn blendenden Eingangsscheinwerfer nicht viel von dem Geschehen auf der provisorischen Bühne erkennen, aber er bekam mit, dass Tee sich dem Rothaarigen zuwandte und mit leuchtenden Augen, die er mehr ahnte als sah, etwas intonierte, das sich entfernt so anhörte, als stamme es von Robbie Williams. »Competitor«, hörte er Jody neben sich flüstern, »McDermotts Starkomposition. Er hat sie Miss Kramer gestern vorgesungen. Es soll demnächst als Single erscheinen. Wundert mich, dass er es nicht selber singt.« Peter nahm den Inhalt ihrer Worte kaum zur Kenntnis. Auch der Text des Liedes entging dem sonst in Bezug auf Paddy so aufmerksamen Polizisten. Er dachte nur, »Robbie Williams, ausgerechnet. Ein hervorragender Künstler, sicher. Aber hatte sie es nötig, zu Liedern von so auffällig aufreizenden Sängern zu greifen, um...« Gut, dass er hier war. Gut, dass er das erfuhr. Daran zeigte sich ihre Unzuverlässigkeit. Sie wollte hier sein, das war offensichtlich, und sie wollte Lieder von deutlich ihre Männlichkeit zur Schau stellenden Sängern vortragen. Hatte sie doch mehr mit Lia gemein, als er glauben wollte? Bei »Suppose I won your heart, suppose I won it and caressed it tenderly« sahen TJ und T einander direkt in die Augen. Sie hatte ihren Körper ihm zugewandt, die zwei waren praktisch nur getrennt durch das unhandliche Kabel des Mikrofons. T schloss die Augen. Ihr blauer Satinschal schien die beiden in eine Wolke einzuhüllen, in der alles möglich war, in der TJ plötzlich nicht mehr nur der nette Vaterbruder war. Der Polizist in Peter kroch aus der Trotzecke hervor und verlangte absolute Aufmerksamkeit. Stopp! Sehnsucht, die zu derlei Gedanken führte, war gefährlich. Er war müde, er war überarbeitet, er sollte so etwas nicht denken. Schon vor langer Zeit hatte er sich abgewöhnt, gefühlsduselig zu sein. So etwas konnte er sich nicht leisten. So viel lernte man, wenn man im Waisenhaus war. Unwillkürlich machte er einen Ausgleichsschritt zur Seite, weil Jody ihn im Hinsetzen versehentlich geschubst hatte und geriet aus dem Blendbereich der Scheinwerfer. Jetzt konnte er detailliert sehen, was ihm zuvor nahezu entgangen war. In diesem Moment öffnete T die Augen. Ihr Gesicht wies direkt in Peters Richtung. Sie konnte ihn wegen der Bühnenbeleuchtung nicht erkennen, aber das wusste er nicht. Er starrte sie einen Moment lang an, wandte sich dann abrupt ab und fragte kurzerhand Jody, nur um überhaupt etwas zu sagen, »Wollen wir uns setzen?« Wobei er bemerkte, dass sie sich längst neben Kermit niedergelassen hatte und an ihrem Whisky nippte. T wurde trotz der glücklichen Stimmung, in die sie Paddys wundervolles Lied versetzt hatte, nach dem Song wieder deutlich bewusst, dass Peter anwesend war. Um nicht in Grübeleien zu verfallen, beobachtete sie vom Bühnenrand aus den nächstbesten ihrer Freunde, der in ihr Blickfeld rückte, und das war Kermit. Der Detective sah nachdenklich auf die bräunliche Flüssigkeit in Jodys Glas. Vermutlich überlegte er sich selbst, etwas Ähnliches zu bestellen. T kicherte. Auch Paddy schien nach diesem Lied etwas Flüssiges zu brauchen und begab sich an die Bar, was der Ärztin, die sich gerade gefragt hatte, wo der ihre sich befinden mochte, nicht entging. McDermott und Griffin kamen synchron dort an. In dem Moment, als sich ihre Schultern berührten und sie einander einen kurzen, grüßenden Blick zuwarfen, fiel eine der Hängelampen über dem Bierausschank krachend auf den Tresen, wobei die Metallfassung verbeulte und die Glühbirne zerplatzte. Gleichzeitig gab es eine Rückkopplung im Mikrofon, und einer der Verstärker, die Paddy gegen Tees und TJs Protest als technische Spielerei angeschlossen hatte, fiel mit lautem Getöse von der Bühne. Einige der Gäste schrien, andere sprangen auf. Alle waren übernervös wegen der Überfälle. Ein besonders großer Zeitgenosse stieß gegen den Scheinwerfer an der Tür, so dass er sich verstellte. Er zeigte jetzt wieder auf den Eingang, knapp an Peter vorbei. Die Fassung des Scheinwerfers erwies sich jedoch als zu heiß, um den Spot sofort wieder korrekt auszurichten, weshalb Terry ihn kurzerhand ausknipste, damit er abkühlen konnte. Zu Tees Beruhigung erfassten Jody, Peter und Strandlick die Lage schnell und schafften es bald, Ruhe ins Chaos zu bringen. Aus dem Augenwinkel nahm die Heilerin wahr, dass Kermit seine Waffe gezogen hatte, das schwarze Ungetüm mit dem gigantischen Lauf dann aber rasch wieder verschwinden ließ. Die junge Ärztin erkannte verblüfft, dass Paddy die beiden anderen Lampen, die mit der ersten über ein Hängekabel verbunden waren und ebenfalls hinunterzufallen gedroht hatten, kaltblütig aufgefangen hatte. Gelassen stand er da, mit dem Gewirr an technischer Ausstattung in der Hand, und abgesehen von der Frage, wieso in diesem Lokal immer mehrere Dinge zugleich zu geschehen schienen, konnte Tino einen einzigen Gedanken festhalten. Es war gut, dass die Metallgegenstände, Lampen in Paddys Armen und nicht Pistolen oder Messer in der Gewalt der Freunde von Meyers Neffen waren. Der Ire legte die Corpora Delicti auf den Tresen und bediente den Lichtschalter, weil ihm das verbleibende Licht zu spärlich und alles andere als romantisch erschien. Sollte Terry doch noch ein paar Kerzen zusätzlich aufstellen. Dann goss er sich selbst einen Jameson ein. »Slonche«, brüstete der Mathematiker den Anwesenden zu und lupfte einen großen grünen Hut mit einem Kleeblatt daran. T lachte glücklich. Das war Paddy, wie sie ihn liebte. Der Ire selbst fühlte sich auch gerade voll in seinem Element. Die Situation beruhigte sich schnell wieder und es schien das Klügste, das Konzert fortzusetzen, als sei nichts geschehen, was ja letztlich auch der Fall war. Paddy holte seine Wandergitarre aus ihrem Versteck hinter einem Stuhl, löschte das grelle Licht auf dem Klavier und intonierte »Chinese Takeaway«. Tees Stimme ergänzte die seine während der Ballade zu einem vollen Klang, und Mr. Patrick McDermott zeigte sich begeistert. Er zündete eine weitere Kerze auf dem Klavier an, deren Licht sanfte Schatten auf die Wände des Restaurants warf. Wärme erfüllte den Raum, die mehr mit Atmosphäre zu tun hatte, als mit der Tatsache, dass hier viele eben noch aufgeregte Menschen am selben Ort beisammen waren. T hatte vor dem Gig in Erinnerung an ihre mit Paddy gemeinsam verbrachte Zeit in Irland eine Kette an die Klavierlampe gehängt, deren silberner Anhänger ein keltisches Muster zeigte. Ineinander verflochtene Blattranken, möglicherweise auch stilisierte Schlangenköpfe, trotz der Bewegung Anfang und Ende verknüpft. Im Spiel von Licht und Schatten konnten alle Konzertbesucher dieses Motiv sehen, aber nur wenige erkannten die Ähnlichkeit zu einem buddhistischen Symbol, und nur eine der Anwesenden fragte sich, ob es Zufall war, dass die mystische Tradition Eris, die sie so liebte, offenbar auf einer Erfahrung beruhte, die der Kultur ihres Vaters und ihres neuen Lehrmeisters ebenfalls nicht fremd war. Ein anderer der weiblichen Gäste, der bislang außer F.A. niemanden begrüßt hatte und auch von niemandem außer der Tochter der Haushälterin erkannt worden war, zog ein griesgrämiges Gesicht, weil ihr das keltische Muster gotteslästerlich erschien. Niemand hatte der Novizin mitgeteilt, dass derlei floraler Bildschmuck sich sehr wohl auch in sakraler Literatur fand. F.A. erkannte sowohl den Stimmungswechsel ihrer Tischnachbarin als auch die Doppeldeutigkeit des Symbols und vermutete, die Gemeinschaftlerin würde gleich den Mund öffnen, um über die unzulässige Vermischung verschiedener Religionen herzuziehen, die hier doch keineswegs vorlag. Und deshalb wies sie auf die Bühne, in der berechtigten und prompt eingelösten Hoffnung, dass dort bald die Darbietung fortgesetzt würde. Die Lieblingsschülerin der strafversetzten Klostergruppenleiterin schwieg still. Paddys angenehme Stimme erfüllte den Raum, und am Ende der achten Zeile stimmte T mit besonders sanfter Klangfarbe als nährende Untermalung ein. Während des Refrains suchten die Augen der Shaolin-Schülerin Peters Gesicht. Wieder beschlich sie ein merkwürdiges Gefühl von Befreiung, wie schon damals, als sie ihm zum ersten Mal begegnet war, in der Apotheke. Jenseits unangenehmer Erinnerungen und Ängste reichte sein bloßer Anblick aus, um sie sich wohlfühlen zu lassen. Und da sie ihn damit wohl kaum ungebührlich ausnutzte, beschloss sie, diesen Zustand zu genießen. Aber nach einigen Sekunden beschlichen sie merkwürdige Gedanken. Paddy hat den Lichtschalter bedient, dachte sie, und Terry die Scheinwerfer, um sie neu auszurichten. Das Licht ist aus. Es ist dunkel. Sie hatte das sichere Gefühl, dass dieser Satz irgendeine große Bedeutung für sie trug, aber sie erkannte sie nicht, sondern hielt Peters Augen mit ihrem Blick ganz fest. Durch ihr Bewusstsein waberte der Gedanke, dass er sie nicht sehen konnte, solange er vom Scheinwerfer geblendet wurde. Und dieser Scheinwerfer leuchtete seit der letzten Reparatur besonders hell, das hatte Terry ihr versichert. Sie sah Peter an. Er sah nicht weg. »Er sieht nicht weg«, dachte sie, »und wäre glücklich gewesen. wenn nicht die Sache mit dem Lichtschalter und dem Scheinwerfer in ihrem Unterbewusstsein Rabatz gemacht hätte. Bei "Turned all the barriers down, the last ones, one by one, and finally found my Asian fantasy", senkte Peter den Blick und wandte sich gleichzeitig sowohl von T ab als auch zu Jody hin.
»Ich sehe ihn«, dachte T, »das Licht ist aus. Er weiß, dass ich ihn anstarre. Das Licht ist aus.«
Paddy stupste sie mit dem Knie, aber sie reagierte nicht und sang mechanisch weiter, zum dritten Mal denselben Refrain. »Gott sei Dank«, seufzte sie innerlich, »dass Peter nicht weiß, dass das mein Lieblingslied ist. Aber Paddy weiß es, denn es war unser Lied, eines von vielen.«
Wieso stimmte sie das traurig?
Irgendwie hatte sie noch immer das Gefühl, eine Beziehung mit dem Iren könne nicht von Dauer sein. Irgendwie waren sie dafür nicht bestimmt. Aber Paddy war hier, an ihrer Seite, und er versenkte sich mit ihr gemeinsam in die Musik. Beinahe so, wie er es in Irland getan hatte, bevor sein Genie bekannt geworden war. Es wurde Zeit, wieder in die Zukunft zu schauen, statt sich von der Vergangenheit in Ketten legen zu lassen. Sie lächelte TJ zu, der neben Paddy saß. Und beide Männer reagierten. Anderthalb Stunden und diverse Diskussionen der beiden jüngsten Gäste später kündigte Paddy als Zugabe ein ganz besonderes Lied an. Es sei ihm wichtig, sagte er, denn es zeige, dass gerade an den Orten, die man am meisten liebt und denen man sich hingibt, mitunter Menschen wirken, die genau dieses gute Verhältnis zerstören, weil ihnen das Gesetz wichtiger ist als die Menschlichkeit. T errötete und F.A. hielt den Atem an. Auch Lias Temperatur stieg. Das Lied sei allgemein aufzufassen, kündigte der Ire an, und nicht nur auf die katholische, seine, Kirche zu beziehen, denn schließlich habe jeder das Recht, in religiösen Dingen seine eigene Wahl zu treffen. Die Klosterschülerin erhob sich, aber es gelang F.A., sie wieder hinunterzuziehen. Es ginge vielmehr um ein grundlegendes Problem, fuhr Paddy fort, nämlich mangelnde Toleranz, die eben nicht auf dem Wissen um Unverzichtbares gründete, das es zu schützen galt, sondern auf Angst. Wirklich Unverzichtbares sei in allen Kulturen verständlich. Und es verteidige sich selbst.
»Du wirst politisch«, gröhlte ein Betrunkener von der Bar her.
Es war der unbekannte Gast, der das Glühbirnenproblem gelöst hatte. Terrys Kopf verschwand hochrot hinter der Bar, um irgendetwas aufzuwischen, das vermutlich gar nicht ausgelaufen war. Aber Paddy war nicht zu bremsen. Nachdem bereits die ersten Zeilen des Liedes direkt zur Sache gekommen waren, stand F.A.'s namenlose Nachbarin wortlos, aber bestimmt auf und verließ angelegentlich die Lokalität, mit F.A. im Gefolge. Der Mann auf der Bühne lächelte nicht, als er sie sah. Kurz bevor die beiden jungen Damen an Kermits Tisch vorbeikamen, blieben sie stehen, weil die Klosterschülerin ihren Schal um ihre Ohren wickeln wollte. Griffin hörte F.A. zischeln, »Was regst du dich eigentlich auf? Du hast gerade bewiesen, dass er recht hat. Wir benötigen dringend Gelassenheit in der Religion. Ob er Gott gelästert hat oder nicht, musst du schon der höheren Etage überlassen. Und was Toleranz angeht, bevor du dir darüber ein Urteil anmaßt, hör gefälligst auf, Gerüchte über meine Mutter zu verbreiten.« Kermit sah den beiden nachdenklich nach. Der IT-Kopf war zwar keineswegs beunruhigt ob dessen, was ihm soeben zu Ohren gekommen war, aber er musste sich eingestehen, dass er den Gedanken interessant fand, wer Toleranz fordere, müsse sie auch selbst anderen entgegenbringen. Die Thematik beschäftigte ihn noch immer, als der Schlussapplaus verklungen war und Paddy, TJ und T sich mit geröteten Gesichtern an der Bar niederließen, um eine Runde Karten zu kloppen, bevor es heimwärts ging. Vergnügt beobachtete Griffin, wie Kincaid aus der Innentasche seines Jacketts einen Packen Spielkarten zog und sie der jungen Ärztin reichte. Als T allerdings bemerkte, dass der IT-Cop sie beobachtete, weil sie sich ihm ohnehin zugewandt hatte, um seiner Sonnenbrille zuzuwinken, musste er reagieren. Offensichtlich wollte sie, dass auch er sich zu ihnen gesellte. Jody schob Kermit ihren Drink hinüber und trank stattdessen den Rest seines Kräutertees.
»Geheimzutat«, grinste er, als sie husten musste. »Verbrennt sämtliche Bakterien und deine Mundschleimhaut gleich mit. Also nur in homöopathischen Dosen zu empfehlen.«
Sie nahm ihr Whiskyglas und kippte den verbliebenen Inhalt hinterher, woraufhin sie sich mit riesigen, schwankenden Schritten in Richtung Toilette aufmachte, um ihr Gesicht an den Wasserhahn zu hängen. Kermit selbst ging gemessenen Schrittes zu seinen Freunden hinüber. Niemand der Anwesenden hatte Peters Vater bemerkt, der während des letzten Liedes mit unbewegtem, aber bekümmertem Gesicht hinter der Bar gestanden hatte. Als die Skatfreunde ihr Spiel begannen, machte Kane sich auf den Weg hinaus in die Dunkelheit, um den beiden Kampffähnen zu folgen. Sie zankten sich noch immer. »Beleidige nie wieder meine Mutter«, schrie F.A. die Klosterschülerin an. »Sag meinetwegen, dass Daniels mein Vater ist, das entspricht schließlich der Wahrheit. Aber behaupte nie wieder, sie sei eine Prostituierte.« »Ach, und wieso sollte sie das nicht sein? Willst du mir etwa einreden, sie habe ihn geliebt?« »Sowas geschieht doch oft genug.« »Und, war es der Fall?« Die Novizin gebärdete sich äußerst herausfordernd. »Sie hatte Angst vor Daniel, solange er lebte. Rate mal, warum?«
»Tja, wieso?«
»Er hat sie in sein Bett gezerrt und zum Verkehr gezwungen. Ich bin seine Tochter, aber er ist nicht mein Vater. Das war er nie. Er war immer nur mein Erzeuger. Mein Vater war immer Robertson.« F.A. schluckte trocken. So deutlich hatte sie das eigentlich nicht sagen wollen. »Alles klar«, bemerkte die andere kühl. »Vergewaltigung. Deshalb hat er dich ja auch anerkannt.« »Nee, schon eindeutig.« F.A. hob den Arm, um den blondgelockten Rauschgoldengel neben ihr zu schlagen, aber ihre Hand blieb rechtzeitig in der Luft stehen. Die andere grinste hämisch. »Gerade noch. Beinahe hättest du dich versündigt. Aber das wäre auch kein Wunder gewesen, angesichts der Tatsache, dass du Schwester Susanna verraten und die Gemeinschaft verlassen hast, angesichts deiner Herkunft und angesichts der Menschen, mit denen du dich seit neuestem umgibst.« »Was soll das denn heißen?« »Na, du bist es doch gewesen, die mich zu diesem Konzert geschleppt hat. Das ist ein Skandal. Dieser Sänger nimmt überhaupt keine Rücksicht. Einseitig schimpft er auf die Kirche und dabei hat er sicher seit Jahren keinen Fuß mehr hineingesetzt.« F.A. zog es vor, ruhig zu antworten. »Das war nicht einseitig. Er hat doch ganz deutlich darauf hingewiesen, dass...« »Ach, Unsinn! Man hat seinen Hass so richtig gespürt.« F.A. hätte ihrer einstigen Zimmergenossin am liebsten ins Gesicht geschrien, dass Tees Bekannter mit Sicherheit keinen Hass auf die Kirche empfand, sondern nur Missstände kritisierte, aber völlig sicher war sie ihrer Sache nicht. Überhaupt war sie nicht wegen McDermott ins Chandlers gekommen, sondern wegen T. Die Tochter der Haushälterin fragte sich, wann dieses Thema wohl aufs Tapet gebracht werden würde. Für die Novizin war die Ärztin ein rotes Tuch. In jedem Fall hielt F.A. es für angemessen, ihre ehemalige Zimmernachbarin nicht noch weiter zu reizen, weil diese ihr nicht verzeihen konnte, dass sie ausgetreten war. Dieser vermeintliche Verrat war der Klosterschülerin völlig unverständlich geblieben. Weshalb die Novizin sich überhaupt bereit erklärt hatte, mit ihr in die Stadt zu fahren, war der jungen Gralova ein Rätsel. Normalerweise hielt sie sich, wie jedes Mitglied der Gemeinschaft, von allen weltlichen Veranstaltungen fern. Die Tochter der Haushälterin empfand eine unbestimmte Scheu davor, die zerbrechliche Verbindung, die offenbar doch noch zwischen ihr und der Klosterschülerin bestand, vollständig zu zerstören. Die Novizin fuhr fort: »Von Tigans zu schweigen, wie kannst du nur mit ihr noch etwas zu tun haben wollen? Sie wird dich mit ihrem heidnischen Gehabe anstecken. Meinetwegen bleib der Gemeinschaft fern, aber wenn du kannst, halte wenigstens deinen sonstigen Umgang rein.« F.A. wusste darauf nichts zu erwidern. Aufmerksam versuchte sie, die Gedanken ihrer Gesprächspartnerin nachzuvollziehen. »Und dieser unsägliche Rothaarige«, spuckte die Klosterschülerin. »Vermutlich findet T, dass er ihr Image noch unterstützt. Diese Hexe. Fehlt nur noch eine Katze.« F.A. entfuhr ein Lachen, was die andere nur noch mehr in Rage brachte. »Francesca, er tut etwas, das dem Herrn missfällt. Sieh ihn doch an. Den ganzen Abend hat er diesen Sänger angestarrt.« »Quatsch. Den ganzen Abend hatte er nur Augen für unsere T.« »Sie ist nicht unsere T. Weißt du, was er ist? Mir will es gar nicht über die Lippen, aber ich denke, er ist schwul.« »Ach, wie grausig«, dachte F.A., aber laut sagte sie: »Das größte Gebot ist die Liebe. Wann genau verbietet der Herr eine ihrer Vorkommensformen?« »Im Alten Testament steht, es sei dem Herrn ein Greuel, wenn ein Mann bei einem Manne liegt.« »Nicht zu leugnen. Aber was ist, wenn das in Abgrenzung zu anderen Kulturen gemeint wäre, die derlei Praktiken zum Beispiel im kultischen Bereich...« »Auch dann wäre es noch wahr.« »Nur wenn man alles wörtlich nimmt.« »Fang an, ein Jota wegzunehmen und alles bricht zusammen!« Die Klosterschülerin war hochrot im Gesicht. »Angst«, dachte F.A., »sie hat unheimlich große Angst.« »Das will ich nicht mehr. Evangelium heißt gute Nachricht. Und wenn ich mich damit in die Nesseln setze, so doch deshalb, weil ich an Gottes Güte und seine Lebensfreundlichkeit glaube.« Sie beschloss, dem Gespräch eine Wendung zu geben und fasste ihre ehemalige Zimmernachbarin am Arm. »Komm schon, lass uns das Thema wechseln. Gewiss, ich bin nicht mehr Mitglied der Gemeinschaft, aber trotzdem noch immer ein gläubiger Mensch. Und ich bin auch nicht direkt in ein Bordell gezogen oder so.« Der entsetzte Blick der anderen amüsierte sie nicht wirklich, sondern erschreckte sie. »Sondern zurück zu meiner Mutter ins Pfarrhaus.« »Nur weil man in einem Pfarrhaus wohnt, ist man noch lange keine Christin. Leg endlich dieses kindische heile Weltgehabe ab.« »Wer von uns legt das denn an den Tag? Du bist doch diejenige, die versucht, krampfhaft am Paradies festzuhalten.« »Ist das nicht das Einzige, für das es sich zu leben lohnt?« F.A. zwang sich, langsamer zu sprechen. »Nun, vielleicht wäre es sinnvoller, auf ein geläutertes Paradies zu warten. Eines, für das man erwachsen werden und bereit sein muss.« Die Novizin hielt den Atem an. Davon hatte sie gehört. Die Buddhisten, zu denen Ti jetzt übergewechselt zu sein schien, glaubten an eine Art geläuterter Unschuld, eine Art zweiten Paradieses. Sie gingen alle vom Individuum aus, das erleuchtet werden musste. Die Gemeinschaft war da anscheinend nur Mittel zum Zweck. Sie schimpfte nach Worten dringend. »Du Buddhist!« F.A. fragte, so ruhig sie konnte, »Seit wann ist denn das ein Schimpfwort?« Als keine Antwort kam, setzte sie nach, nun deutlich aggressiver. »Hey, soll das etwa ein Schimpfwort sein?« Jetzt änderte sich die Atmosphäre. Das Gesicht der anderen verdunkelte sich. Wie eine verzerrte Maske sah sie F.A. an, die plötzlich begriff, vor welchem Schicksal sie bewahrt worden war, als sie aus der Klostergruppe ausgetreten war. Natürlich gab es auch dort Mitglieder, die niemals jemandem etwas antun würden, nicht einmal verbal. Zeitgenossen, die die Liebe in Person waren. Aber solche Menschen führten keine Diskussionen wie diese hier. Ihre Gespräche waren offen, selbst wenn sie die Lebensweise des anderen nicht gut hießen. Sie lebten ihre Liebe, nur eben in geschütztem Rahmen. F.A.'s Gesprächspartnerin dagegen war ihr plötzlich völlig fremd. Sie wurde zur Gegnerin auf Leben und Tod. Unwillkürlich sah die Tochter der Haushälterin sich nach Fluchtwegen um. In diesem Moment erblickte sie Kane. »Lass die Finger von ihm, er trägt das keinsmal«, schrie die Fremde, die den Apotheker ebenfalls sofort erkannte. »Das ist richtig«, stimmte der Shaolin zu, bevor F.A. antworten konnte. »Ich bin Kane. Und mein Großvater ist wegen eines Mordes, den er begangen hat, aus seinem Heimatland geflohen. Das erinnert in der Tat an den Kane der Heiligen Schriften. Aber auch ihm hat letztlich niemand etwas angetan. Das Keinsmal ist ein Zeichen dafür, dass der Schutz des Himmels über dem Träger liegt. Wussten Sie das?«
»Puh!« die Fremde schnaubte. »Belehrte der Buddhist Sie in biblischer Theologie?«
»Außerdem hatte Kain in Abel einen Bruder. Mein Großvater, der ebenfalls meinen Namen trug, hat nach langer Suche schließlich seinen verschollenen Halbbruder gefunden. Was sagen Sie dazu?« F.A. fiel ein. »Ja, was hältst du von der Idee, dass damit einiges wieder gut gemacht worden ist? Ich meine, Kain findet gewissermaßen Abel...«
»Jetzt gehst du zu weit.« Die Fremde sprach plötzlich völlig klar und ruhig.
»Ja, gut möglich«, ruderte F.A. zurück. Dann realisierte die andere, dass sie auf dem besten Weg war, mit dem Vertreter des Heidentums ein freundliches Gespräch zu führen. Damit hätte er sie in der Hand, er könnte sie beeinflussen.
»Es bleibt dabei, er trägt das Mal des Mörders, das Zeichen Kains.«
»Genau, also Finger weg«, konnte sich F.A. nicht verkneifen zu sagen. Ihre Augen blitzten, aber in ihren Gesichtsausdruck mischte sich ein ungläubiges Lächeln. War das, was sie gerade erlebte, real?
»Er ist ein Mörder«, schrie die Klosterschülerin. »Er trägt das Mal des Mörders Abels.«
»Er hat sicher niemanden umgebracht.« Mit entsetztem Blick wich die andere zurück. Eine Hand wühlte heftig in der Innentasche ihres langen Mantels. Dabei fiel ein Zettel zu Boden. Wie in Zeitlupe sah F.A. den Fetzen auf den Kannstein segeln und gleichzeitig kam ein Fläschchen Parfüm aus der Versenkung. Fasziniert war sie nicht fähig, sich von der Stelle zu rühren. Der Sprühnebel hätte ihre Augen voll erwischt, wenn Kane sie nicht im letzten Augenblick zur Seite geschoben hätte. Die Klosterschülerin floh, zuerst im Laufschritt, dann immer langsamer. »Mein ist die Rache, spricht der Herr«, zitierte F.A. und war froh, dass auch der Shaolin-Priester nicht die Absicht zu haben schien, die Flüchtige zu verfolgen. »Es ist viel Gewalt in dieser Gemeinschaft«, sagte er. »Das muss aufhören.« Trotz Kanes Hilfe hatte eine gehörige Dosis Parfüm F.A.'s Augen getroffen und gereizt. Tränen liefen ihre Wangen hinunter und die Anspannung tat ihr Übriges, so dass sie binnen Sekunden nicht mehr in der Lage war, überhaupt etwas zu sehen. Schluchzend vor Anspannung ging sie in die Knie. Kane half ihr, sich auf den Bordstein zu setzen, ohne zu stolpern oder sich zu verletzen. Schützend hielt sie die Hand vor die schmerzenden Augen. Das Licht der Straßenlaternen erschien ihr grell. Mehrere Passanten gingen wortlos vorbei. Mit stillem Mineralwasser aus einer Flasche, die sie in ihrem Rucksack trug, spülte sie die Reste des Brennens aus den Augen, und Kane legte ihr beruhigende Kräuter auf die Lider. Nach einigen Minuten hatte sie sich erholt, und es war nicht einmal mehr eine Rötung zu sehen. »Gehen Sie zum Arzt und lassen Sie Ihre Augen untersuchen«, sagte Kane. »Meinen Sie wirklich, dass das nötig sein wird?«, fragte sie. »Ich denke, nein, aber man kann nie wissen«, versetzte er diplomatisch. Verlegen sah sie den Rinnstein auf und ab. »Sehen Sie mal, das ist ein Baiji«, sagte sie plötzlich und hob das Papier auf, das der anderen aus der Tasche gefallen war. Es handelte sich um eine Broschüre, über die handschriftlich »Chinatown« geschrieben worden war. Der Name der betreffenden Stadt, der dahinter stand, war verwischt. F.A. verstaute das Hochglanzbild sorgsam in ihrer Jackentasche. Dann fiel ihr auf, dass sie sich noch nicht erkenntlich gezeigt hatte. »Ich sehe mit Genugtuung, dass das buddhistische Ziel, das Leben so zu sehen und zu nehmen, wie es ist, nicht bedeutet, dass man auf Nachbarschaftshilfe verzichtet«, gestand F.A. dankbar. »Oh, Nächstenliebe ist sehr gut mit meiner Suche nach Erleuchtung vereinbar«, sagte Kane mit einem Augenzwinkern. »Mitgefühl ist dafür sogar unerlässlich.« F.A. lachte. »Erzählen Sie mir von sich«, forderte er sie auf. »Da gibt es nicht viel zu erzählen«, versuchte sie abzuwiegeln, sprach dann aber weiter. »In den Augen der meisten meiner Freunde bin ich so etwas wie die personifizierte Schuld. Ich habe mich ihrer Meinung nach vom guten Weg getrennt, als ich die Gemeinschaft verließ.« »Gibt es denn nur einen guten Weg?« Kanes Frage blieb unbeantwortet. Stattdessen sinnierte F.A. »Vielleicht ist der Rattenschwanz von Sünden, die wir angeblich hinter uns herziehen, nicht ganz so groß, wie wir meinen. Aber selbst wenn, wäre das so schlimm? Ist nicht Jesus am Kreuz dafür gestorben, dass wir vom Gesetz der Sünde frei sind, also auch davon, uns täglich aufs Neue winzige Verfehlungen so vorhalten zu müssen, dass wir davon gehemmt werden in unserer Suche nach dem Guten?« »Du bist frei«, sagte Kane schlicht. »Nutze das. Tue Gutes.« Dankbar, wenn auch ungläubig, sah sie zu ihm hinauf. Selbst in dieser gebückten Position war der alte Mann erstaunlich groß, in jedem Falle größer als sie. »Sie klingen, als sähen Sie viele Dinge anders als die übrigen Mitglieder dieser Gemeinschaft. Besonders in Bezug auf Schuld und Sünde.« F.A. registrierte Kanes Wechsel vom gerade erstmals gewählten »Du« zurück zum »Sie« und forderte ihn auf, »Bitte duzen Sie mich weiterhin, das tat sehr gut.« »Ja, ich war den anderen ein bisschen zu neugierig. Nicht nur wegen meiner Ideen zur Sünde oder zum Bußsakrament. Ich halte es für wichtig und wohltuend, aber man kann es übertreiben. Stellen Sie sich vor, es gibt Menschen in unserer, ich meine dieser, in dieser Gemeinschaft, die beichten, wenn sie sich ärgern, dass beim Frühstück jemand neben ihnen sitzt, den sie nicht hundertprozentig gern haben. Sie sagen diesem Menschen nichts Schlimmes, im Gegenteil, sie bemerken ihre Gedanken und überschütten ihn mit zuvorkommenden Gesten. Und dann gehen sie hin und beichten das, als gäbe es nicht genug anderes zu tun.« Kane enthielt sich eines Kommentars. »Und ich habe mir meine eigenen Gedanken über theologische Schriften gemacht, als Frau.« Sie lachte, aber es klang verzweifelt. »Egal, das ist jetzt vorbei. Ich will ausdrücklich keine Päpstin werden.« Wieder lachte sie, und leiser setzte sie nach. »Ich will total Abstand von der Kirche.« Er sah sie aufmerksam an. »Na, Sie wissen schon. Pastors Kinder, Lehrers Vieh. Ich weiß, eigentlich müsste das andersherum lauten, aber bei mir passt es so herum. Ich bin das uneheliche Kind von...« Sie verstummte. »Ich weiß«, sagte er, und sie fragte nicht, woher. »Hoffentlich verdächtigen Sie mich jetzt nicht auch noch«, sagte sie. »Sie wissen schon, wegen der Priester.« »Ich verdächtige niemanden«, sagte er unbestimmt. »Ich bin kein Polizist.« Unvermittelt fragte F.A., »Wissen Sie, dass T. ihren Sohn von Herzen gern hat? Das ist richtig süß.« Die Art, in der sie über eine Ältere sprach, schien sie nicht im geringsten zu irritieren. »Wissen Sie was? Ich gönne es ihr. Schwärmen tut gut, auch wenn es unerwidert ist. Ich hoffe nur, dass sie nicht eines Tages damit aufhören muss, weil sich herausstellt, ich meine, ich hege die rege Hoffnung, dass sie nichts mit diesen Gewalttaten zu tun hat. Nach all dem, was Daniels ihr angetan hat.« Zu Athethorpe hatte sie ein gutes Verhältnis. Er hat ihr zur Seite gestanden, als sie die Gemeinschaft verließ, und dafür hätte ich ihn damals erwürgen können. Aber heute sehe ich das anders. Sie blinzelte, als sie erkannte, dass sie sich mit dieser Bemerkung selbst weiter ins Visier der Ermittler gerückt haben könnte. Aber Kane hörte ungerührt weiter zu. »Bei Robertson bin ich unsicher«, fuhr F.A. fort, diesmal bedachtsamer ihre Worte wählend. Kane lauschte. »Ich habe ihn geliebt, weil er wie ein Vater zu mir war, und ich werde ihn immer lieben, egal was er getan oder nicht getan haben mag. Aber ich kann nicht mit Bestimmtheit ausschließen, dass er etwas mit diesen Verbrechen zu tun hat. Er soll mit Bruder Maximilian ein Verhältnis gehabt haben, also mit dem Priester aus der Gemeinschaft, dem, der die Gruppe geleitet hat. Und T soll sie in Flagranti erwischt haben. Was ja, wenn es stimmt, ein Motiv dafür wäre, weshalb meine Mutter in seinen Haushalt versetzt wurde. Eine ältere Dame und ein recht junger, liebenswerter Professor, sozusagen als Anstandsdame. Ich habe nie etwas Außergewöhnliches bemerkt, aber sein Büro hatte auch einen separaten Eingang, der vom Garten aus zugänglich war. Natürlich sind das lediglich Gerüchte, aber Tatsache ist, Robertson hat tief von diesem Tag angeschnitten. Wenn Sie mich fragen, so wie ich sie kenne, hat T etwas gesehen, aber nichts gesagt. Sie verurteilt nichts, was sie nicht beurteilen kann. Für sie zählt nur die Liebe, egal in welcher Form sie ihr begegnet. Aber Robertson hat das möglicherweise nicht durchschaut. Er hatte Angst vor ihr. Es war viel Angst in diesem Kloster, staunte Kane. Wieso benutzen Sie die Vergangenheitsform? Fragte F.A. bitter. Außerdem nicht im Kloster, in der Gruppe, die sich im Kloster trifft. Manchmal wäre ich gern nach nebenan in die Klausur geflohen, zu den Ordensschwestern. Die Clarissen leben hinter dicken Mauern, aber sie haben mehr Ahnung vom Leben als mancher auf der Straße. Nun ja, wir sprachen über Robertson. Glauben Sie, es war Erpressung im Spiel? Fragte der Shaolin. Ein kurzer Blick in sein freundliches Gesicht bewies der Tochter der Haushälterin, dass er ihre Bitte um das Du durchaus wahrgenommen hatte und respektierte, den richtigen Zeitpunkt dafür aber als noch nicht gekommen betrachtete. »Erpressung«, F.A. überlegte. »Ich denke, nein«, antwortete sie leicht unsicher. »Zumindest glaube ich, dass T. ihn nicht erpresst hat.« »Insgesamt klingt Ihre Vermutung so, als hätte, falls Sie recht haben, eher Robertson einen Grund gehabt, T. umzubringen, als umgekehrt.« »Vielleicht wollte sie ihm zuvorkommen.« »Aber was reden wir denn da?« F.A. war offenkundig schockiert wegen ihrer eigenen Worte und nicht gewillt, das Thema weiter zu verfolgen. Kane ging gern auf diesen Wunsch nach einem Themawechsel ein. Gerüchte gehörten normalerweise nicht zum Inhalt der Gespräche, die er führte. Der Shaolin versuchte, im Nachhinein nachzuvollziehen, wie genau das Gespräch auf T gekommen war, aber F.A. sprach bereits weiter. »Wissen Sie, dass ich in dieser Klostergruppe ausgelacht worden bin?« Dabei handelt es sich doch immerhin um eine Gemeinschaft, die sich ausdrücklich auf den Schöpfergott bezieht, der auch die Tiere erschaffen hat. Aber als ich andeutete, das Tragen von Pelzmänteln sei nur dann erlaubt, wenn es der direkten Abwendung des Erfrierens diene, haben sie mich ausgelacht. Nun, damit kann ich leben, das meine ich jedenfalls. Sie haben ein Recht auf eine eigene Meinung, und wenn sie sie unsanft äußern, bin ich selbst schuld, wenn ich mir das zu Herzen nehme. Aber hier geht es vor allem um die Sache an sich. Sie fingen an, statt vom Auftrag des Bebauens und Bewahrens, nur noch vom Recht des Menschen als Krone der Schöpfung zu sprechen, sich die Erde so einzurichten, wie er sie brauche, um gut zu leben. Das Problem ist, dass wir absolut unterschiedlicher Ansicht darüber waren, was genau dieses gute Leben denn ausmacht. Sie hielt für einen Moment inne. Kane betrachtete sie wachsam. »T war die Einzige, die mich verteidigt hat«, sagte sie. Mit dem Unterschied, dass sie die Gruppe verlassen hat, während ich damals noch immer der Meinung war, ich sei diejenige, die sich täuschte, und die anderen hätten recht. Sie hat die Strukturen lange, lange vor mir durchschaut. In ihrem Seufzer lag erstaunlich wenig Bitterkeit. Sie hat mir zumindest klargemacht, dass der Himmel mich noch liebt, sagte sie, und dann versagte ihr die Stimme. Sie versuchte aufzustehen, und Kane half ihr dabei. Einige Straßenzüge lang liefen sie schweigend nebeneinander her. »Oh, Mr. Kane«, fragte F.A., als sie den Schlüssel ins Schloss des Pfarrhauses steckte und ihre Mutter ihr von der Küche aus entgegenkam. »Seien Sie bitte so freundlich und grüßen Sie Ihre Mitarbeiterin ganz herzlich von mir.« Kane betrat die Apotheke mit einem Gedichtbändchen in der Hand. Es roch nach Beifuß, zugleich betörend nach verschiedensten anderen duftenden Kräutern und ganz besonders nach Melisse. Es war, als öffnete der Sauerstoff, den er mit sich hereintrug, nicht nur ein Geruchs-, sondern auch ein Gefühlsfenster, denn auf dem Podest lag T, neben sich ein Schälchen mit süß-saurem Tang, übersät mit Akupunkturnadeln und gerade dabei, zum ersten Mal seit langer Zeit völlig zu entspannen. Ming Li kniete zu ihren Füßen, beobachtete den brennenden Moxa-Zylinder und zündete eine große Kerze an, die auf dem Boden stand. Der Apotheker hockte sich zu ihnen, das Manuskript noch immer in der Hand. Ti sah ruhig zu ihrem Lehrmeister hinauf und betrachtete ihn genau. Der Shaolin erwiderte ihren Blick und hielt ihm stand. Der lederne Einband des Buches nahm die Farbe des flackernden Feuerscheins an und glich dem Abendhimmel, dessen Strahlen vom Geheimnis der Schöpfung kündet, damit jeder Mensch auf Erden es sehen kann, bevor es durch die Nacht getragen wird, während derer es im Glanz des Mondes erstrahlt. Die junge Heilerin betrachtete dieses Wunder liebevoll, dann ließ sie sich wieder von der Präsenz ihres Lehrmeisters in den Bann schlagen. »Bitte verbrenne es«, sagte Ti leise. »Es genügt mir, dass du weißt, was darin steht. Niemand sonst braucht dieses Zeugnis zu betrachten. In deinem Herzen ist es sicherer.« Kane tat, wie ihm geheißen, und dieses eine Mal hatte niemand das Gefühl, dass etwas verloren ging durch die Zerstörung eines Buches. Im Gegenteil, es war, als würden auf diese Weise die darin verborgenen Ideen freigesetzt und berührten die Herzen derer, die sich ihnen öffneten.